Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Es war ja eigentlich eine interessante Bundesliga-Saison mit schon vielen Überraschungen. RB Leipzig Zweiter auf Anhieb als Aufsteiger. Klar, dass die gut sind, hat man gewusst, dass sie so gut sind. Weiß ich nicht. Dortmund Dritter nach all den Abgängen und den Scherereien dann hinten raus. Hoffenheim zum ersten Mal international. Köln, Hertha BSC in der Europa League. Siebter ist Freiburg. Hätte man nicht gedacht. Dann die großen Namen mit Werder, Gladbach, Schalke, Frankfurt, Leverkusen, alle im Mittelfeld. Dass sich der HSV vor der Relegation rettet. Wer hätte das gedacht? Und dass Wolfsburg in die Relegation muss, hätte, glaube ich, auch keiner getippt. Aber halt Meisterschaft früh entschieden und hinten raus die Absteiger auch schon vor dem letzten Spieltag festgestanden. Das war meiner Meinung nach das Problem. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick, ja, eigentlich auf die ganze Saison. Nach dieser etwas längeren Einleitung mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter ist er @cc_eckner. Grüß dich.
Servus.
Ja, Konstantin. Ich habe jetzt schon so ein bisschen was angerissen, was wir eigentlich auch die ganze Saison über zu dritt thematisiert haben. Ich muss dazu sagen, Christopher ist schon bis zum Confed Cup, ist der im Urlaub, glaube ich. Hat sich so schön für den Pool so Streifen ausgeschnitten, glaube ich. Die legt er sich auf den Oberkörper, dass er dann am Ende einfach rot-weiß gestreift ist. Ja, also Christoph heute nicht mit dabei, aber Konstantin, wir haben ja eigentlich zu dritt dann oder zu zweit, je nachdem in welcher Konstellation über die ganze Saison über, eigentlich immer das Gleiche thematisiert. Ne? Bayern schon früh durch, dann das sehr, sehr breite Mittelfeld von 2 bis 16 eigentlich oder bis 17, je nachdem, wie man es halt wählt. Klar, die Vorderen haben sich ein bisschen abgesetzt, Mittelfeld dann vielleicht doch eher bloß von 5 bis 15 oder 5 bis 16. Ja, und hinten raus halt hinten auch relativ früh die Geschichte schon entschieden. Also ich finde trotzdem, es war eine interessante Saison mit vielen Überraschungen. Aber was machen wir aus dieser Saison mit einer Mannschaft, die jetzt zum 5. Mal in Folge den Titel geholt hat, die durchmarschiert, die nicht zu halten ist und wenig Spannung halt ganz oben. Meiner Meinung nach ist das halt das Wichtigste in so einem Wettbewerb, dass halt Wettbewerb auch oben ist. Und den hat es nicht gegeben.
Ja, war da jetzt eine Frage versteckt?
Was machst du aus dieser Saison?
Ja, ich würde sagen, abhaken und weiter geht's.
Dann können wir gleich aufhören. Kürzeste Ausgabe des Vorchecks überhaupt.
Richtig, richtig. Ja, okay, also jetzt ernsthaft. Wenn wir oben anfangen, bei Bayern, dann ist es einfach interessant zu sehen, dass einerseits haben sie die Meisterschaft gewonnen, andererseits wird ja doch öffentlich auch so wahrgenommen, dass eigentlich die Saison kein Erfolg war. Sondern gerade nach eben DFB-Pokal aus und Champions League aus, ist so eine Art Misserfolg ergeben hat. Wobei man daran eben auch erkennt, dass so eine Serie an Meistertiteln auch nicht immer nur gut sein muss, weil die Erwartungshaltung einfach da sehr hoch sind und diese Meisterschaft fast schon ja einfach so einfach so ja als was ganz Normales angesehen wird. Sicherlich hat sich das in den letzten Jahren auch so entwickelt, weil es eben keinen richtigen Verfolger gibt, der wirklich bis zum 34. Spieltag auch mal mithalten kann. Also die Bayern haben ja auch in den letzten Jahren nie die Meisterschaft erst am letzten Spieltag gewonnen oder an den letzten 2-3 Spieltagen, was ja in Anführungsstrichen früher, also vor 15 Jahren oder so, eher noch der Fall mal war. Also hat die Bayern vielleicht auch eher mal noch eine Meisterschaft an dem letzten Spieltag oder an einem 33., 32. Spieltag gewonnen. Auch das ist ja eigentlich nicht mehr in dem Sinne so gegeben, weil man gewinnt jetzt relativ frühzeitig oder es ist frühzeitig klar, dass man gewinnt. Das war auch wieder in dieser Saison der Fall. Da geht es ja nur noch so ein bisschen um mathematische Klarheit am Ende, aber eigentlich hat sich schon weite Spieltage vorher abgezeichnet, dass die Bayern das sehr sicher wieder gewinnen werden.
Also wie in den letzten Jahren, kein Unterschied.
Und dann eigentlich nicht, und das ist interessant. Ich meine, und wenn man auch nochmal auf die Punkte schaut, 82 Punkte geholt, also nur 20 verloren während der ganzen Saison. Das sieht auch nicht unbedingt so, als hätte man jetzt eine schwache Saison gespielt oder eine durchschnittliche Saison. Klar gab es den einen oder anderen Auftritt, der jetzt nicht ganz so souverän war, aber den gibt es immer. Also selbst jedes Team hat diese Auftritte. Auch die anderen Meister in den anderen europäischen Top-Ligen, die vielleicht auch souverän Meister geworden sind, wie Chelsea oder Juventus, auch die haben nicht immer souverän gespielt, aber über die Strecke hinweg, über diese 8-9 Monate hinweg, lief es dann trotzdem sehr souverän eigentlich. Und das war bei Bayern auch so. Deshalb, man kann jetzt nicht unbedingt den Vorwurf zum Beispiel an RB Leipzig machen, als erster Verfolger, dass die jetzt den Bayern es leicht gemacht hätten. Die haben 67 Punkte geholt, also ein sehr gutes Ergebnis eigentlich. Und ich meine, also, aber die Bayern sind einfach mit 82 Punkten dann nochmal ein ganzes Stück weiter vorn. Ja, Borussia Dortmund nach den Abgängen mit 64 dann Dritter geworden am Ende. Sind sogar, also punktemäßig noch ein bisschen angekommen an RB Leipzig, weil die ja zuletzt jetzt ein bisschen also ein paar Punkte weggeschenkt haben oder unnötig weggeschenkt haben, wenn man es mal, wenn es ganz ehrlich ist. Ja, die haben den dritten Platz gesichert gegenüber von Hoffenheim, war sicherlich für den BVB auch keine optimale Saison, weil da ist auch die Erwartungshaltung sehr hoch. Aber insgesamt ist auch keine schlechte. Also es ist einfach, in dieser Saison gibt's so zwei Arten von Vereinen, in meinen Augen. Es gibt einerseits die hochzufrieden sind, da zähle ich jetzt mal RB Leipzig, da zähle ich Hoffenheim dazu, auch die weiteren Oberpokalteilnehmer, also Köln, Hertha, Freiburg, die womöglich noch in den Oberpokal kommen werden, also die Qualifikation, Bremen, trotz dessen, dass man es nicht geschafft hat, also alle diese Vereine werden im Großen und Ganzen zufrieden sein. Bei Bremen war es so eine zweigeteilte Saison, aber im Großen und Ganzen werden die auch zufrieden sein mit dem, wie es gelaufen ist. Dann gibt es die Unzufriedenen, Gladbach, Schalke, Leverkusen, vielleicht auch Mainz mit Abstrichen. Ja, also das ist so ein bisschen eine zweigeteilte Lage und interessanterweise würde ich fast sagen, in Dortmund und München ist man auch nicht hundertprozentig zufrieden.
Ja.
Wobei man es eigentlich sein könnte. Also es ist einfach, ja, es hat so, ist so eine Art Zweiteilung da. Dass zum Beispiel auf Schalke oder auch bei Leverkusen, dass da natürlich große Unzufriedenheit herrscht, das ist vollkommen nachvollziehbar, weil diese Mannschaften haben komplett unter ihrem Niveau eigentlich gespielt und haben auch das Potenzial, was in den Mannschaften steckt, gerade im Fall von Leverkusen überhaupt nicht abgerufen. Da ist natürlich dann so einfach so eine Negativität vielleicht dann am Ende der Saison auch verständlich. Bei Wolfsburg ja sowieso, man ist in der Relegation mit einem Kader, der eigentlich nicht hingehört, aber gut, der da aber jetzt steckt. Und dann auch noch im Derby jetzt. Also, ja, das ist interessant, wie auch diese Auswertungen dann stattfinden, wo dann auch Konsequenzen gezogen werden, welche Spieler müssen gehen. Also, das ist ja auch das Interessante, wenn wir jetzt über die Saison reden, dann geht es ja eigentlich jetzt schon weiter. Also, es geht ja jetzt schon in die Richtung, welche Trainer gehen, welche Trainer bleiben, wo gibt es noch Veränderungen. Das hat ja jetzt alles schon stattgefunden. Also bei Leverkusen sucht man nach einem neuen Trainer, Mainz, Martin Schmidt ist weg. Tuchel ist wahrscheinlich nach dem Pokalfinale dann weg bei Borussia Dortmund. Wo macht man großen personellen Umbruch also im Kaderbereich? Da wird sicherlich auch hier und da was geben. Manche Vereine müssen den machen, weil ihnen die Spieler abgenommen werden. Im Fall von Freiburg zum Beispiel wird das vonstatten gehen. Bei anderen Teams denke ich, dass man einfach nachbessern muss, weil man mit dem unzufrieden ist, was gezeigt wurde in der Saison. Also ja, wenn man einfach so die Saison analysiert, dann ist es eigentlich schon interessant, dass es jetzt eigentlich schon in den letzten Wochen, aber jetzt natürlich, nachdem der 34. Spieltag rum ist, dann direkt mit der Planung weitergeht für die nächste Saison und das ist eigentlich nie aufhört. Also diese Sommerpause ist für die das eng verfolgen, das Geschäft, ja eigentlich auch nur imaginär, weil jetzt finden die vielen spannenden Sachen statt. Dann gibt es die Jugendturniere, den Confed Cup, also auch da nochmal Sachen, wo sich Spieler präsentieren können. Deshalb, ja, es ist jetzt, wird es noch mal Analyse geben bei allen Vereinen, aber auch natürlich dann mehr oder weniger schon Planungen und auch strategische Herangehensweisen, wie man in der nächsten Saison mehr Erfolg haben möchte oder wie man vielleicht den Erfolg konservieren kann. Wie gesagt, es gibt ja Vereine wie Köln oder Hertha, die würden am liebsten nächstes Jahr genau den gleichen Platz nochmal holen.
Die Bayern wahrscheinlich auch, dann wären sie wieder Erster, aber sie hätten natürlich gerne noch andere Titel auch. Man kann jetzt wirklich auch das so sehen, dass die Bayern möglicherweise genauso viele Titel holen wie Borussia Dortmund, nämlich genau einen. Gibt's für dich? Ich habe klar war die Saison von Bayern München besser, aber beide sind im Champions League Viertelfinale raus und beide haben möglicherweise am Schluss einen Titel. Man hier vielleicht sagen muss, dass die Meisterschaft mehr wert ist, weil sie dann einfach
nur ein ganz, ganz kleines bisschen mehr wert als der DFB-Pokal, wirklich nur minimal.
Naja, DFB-Pokal hast du halt jedes Mal in alles oder nichts spielen und wenn du eines davon verlierst, bist du raus. Und in der Meisterschaft musst du dann einfach über die komplette Saison die Konstanz bringen, das, was die Beine wieder gemacht haben. Aber kann man das irgendwie so auch in Zahlen gießen, wann die Saison für die Bayern erfolgreich sein kann? Ich habe mir jetzt vor kurzem mal überlegt, also natürlich auch so ein Gedankenkonstrukt, aber wenn die Summe aus Titeln und Halbfinalteilnahmen 3 ergibt, dann darf man eigentlich nicht unzufrieden sein. Insofern hätte man das in der Saison nicht erreicht, weil die Summe aus Titel- und Halbfinalteilnahmen halt nur 2 ergibt. Aber wenn ich halt, weiß ich, wenn es Triple hole, ist sowieso alles in Ordnung. Wenn ich 2 Titel hole, also Meisterschaft und Pokal, und bin dann noch irgendwie im Champions League Halbfinale, muss man eigentlich auch zufrieden sein. Wenn ich Meisterschaft und Champions League gewinne und bin im DFB-Pokal Halbfinale, habe ich zwar das Triple auch nicht geholt, aber komme dann trotzdem noch auf diese 3. Könntest du das so unterschreiben oder ist das einfach Quatsch, das auch in Zahlen irgendwie festmachen zu wollen?
Es geht auch mal ein bisschen darum, wie man dann zum Beispiel im DFB-Pokal ausgeschieden ist, wie man in der Champions League ausscheidet. Also es kann natürlich auch mal sein, dass die Bayern zum Beispiel im Champions League Halbfinale ausscheiden, vollkommen unnötig, weil sie vielleicht komplett dominant waren, sich dann aber Konter einschenken lassen haben. Also ich skizziere jetzt einfach mal ein Szenario. Und da ist man dann womöglich auch nicht zufrieden. Man einfach sagt, ja, wir hatten ja voll die Chance, ins Finale zu kommen. Ja. Haben es nicht gemacht. Man kann aber auch einfach mal ein Spiel haben, wo man ja einfach mal unterlegen ist und dann das akzeptieren muss. Also auch das kann ja sein. Es gab ja auch Jahre, wir vergessen das vielleicht immer so ein bisschen, gerade nach dem Champions League-Finale gegen Chelsea und dann nachdem gegen Dortmund, also nach dieser Zeit, als die Bayern sich wirklich so etabliert haben in Europa wieder als Top-Mannschaft. Es gab auch mal eine Zeit, als die Bayern regelmäßig eben in diesen K.O. und früh ausgeschieden sind. Und da war man auch enttäuscht. Aber da war das jetzt nicht als Misserfolg in dem Sinne angesehen worden, glaube ich, und nicht ganz so krass, weil einfach gesehen hat, okay, die anderen Mannschaften, also so eine Mannschaft, Manchester United oder so, die ist einfach besser. Also man scheidet einfach gegen eine Mannschaft aus, die besser ist. In dieser Saison war es so ein Mittelding in meinen Augen mit Real Madrid, weil Real Madrid war natürlich individuell schon um einiges besser als die Bayern. Aber andererseits, was man vermisst hat, war, dass die Bayern taktisch eben da vielleicht ein bisschen dagegen halten konnten oder hätten können und das eben nicht getan haben. Das war vielleicht so ein negativer Aspekt und der wurde dann nochmal verstärkt durch das Ausscheiden gegen Dortmund im Halbfinale des DFB-Pokals, wo man in der ersten Halbzeit wirklich sehr stark überlegen war und dann ausscheidet. Und wo man auch so nicht die richtige Antwort auf Dortmund dann gefunden hat in der zweiten Halbzeit. Also das schwingt eben dann schon ein bisschen mit. Ich glaube, da spielt oftmals eine Rolle, wie ist man ausgeschieden, wie hat man die Pokals und Wettbewerbe insgesamt bestritten, hat man sich, es kann ja auch mal sein, man kommt irgendwie ins Halbfinale und wenn man aber mal zurückschaut, hat man mehrmals Glück gehabt und ist eigentlich nur mit Ach und Krach irgendwie weitergekommen gegen eigentlich unterlegene Gegner, dann sagt man vielleicht auch, okay, also man hatte Losglück, also man hat gegen 2 schwache Mannschaften im Viertel- und Achtelfinale gespielt, dann ist man vielleicht auch nicht zufrieden im Halbfinale, weil man sagt, okay, hätten wir gegen bessere Mannschaften gespielt, wären wir wahrscheinlich schon früher ausgeschieden, also es ist wirklich eine Einzelfallanalyse. Und wenn man es an Titel festmachen möchte, dann ist es für mich eigentlich interessant, dass die Bayern aktuell in so einer Situation sind, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss den DFB-Pokal einfach mal ein bisschen rausnehmen. Der DFB-Pokal, genauso wie Coppa Italia und FA Cup und so weiter, es ist Coppa del Rey. Es ist nett und alles und es ist und die Finals sind auch wirklich nicht schlecht. Die werden auch, haben gute Einschaltquoten weltweit dann oft, aber zum Großen und Ganzen spielt es keine Rolle, wer diese Pokals gewinnt. Wenn es um die großen Clubs geht. Gewinnt Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal, okay, dann ist es für die ein großes Erlebnis, ein großes Ereignis, ein großer Erfolg. Aber jetzt für Bayern zum Beispiel würden die DFB-Pokal gewinnen. In meinen Augen ändert das nichts. Also konzentrieren wir uns mal auf Champions League und Deutsche Meisterschaft. Für die Bayern ist es wahrscheinlich aktuell nur ein Erfolg, wenn sie die Meisterschaft gewinnen. Weil die müssen sie gewinnen. Das ist so, was ist so ein Fakt, der muss einfach erfüllt werden. Und wenigstens ins Halbfinale, aber am besten ins Finale der Champions League kommen. Und das ist natürlich schon ein ganz, ganz krasser Anspruch.
Ja, den haben sie ja bei den letzten Jahren immer erfüllt. Ne?
Also, muss man auch sagen. Ja, also Halbfinale zumindest. Ja, ja. Mit Guardiola dann eben. Genau, also dass man immer Meister wurde und ins Halbfinale gekommen. Wobei, sind wir ganz ehrlich.
Meine Rechnung in den letzten Jahren hätte dann gestimmt. Ja, mit Titel und 2 Halbfinale, ja, also klar, bei 2 natürlich. Titel und einem Halbfinale. Also deswegen, ja. Ich hätte auch in den letzten Jahren dann auch allein was Titel und eben Abschneiden in den anderen Wettbewerben anbelangt, halt nicht von Enttäuschung gesprochen. Und ich bin in der Saison einfach halt auch so ein bisschen zwiegespalten. Sehe es aber genauso wie du oder ähnlich wie du. Es ist halt einfach, es kommen so viele Faktoren zusammen. Ja, also wenn jetzt die Bayern auf Monaco getroffen wären im Viertelfinale, dann hätten sie möglicherweise das nächste Halbfinale gehabt. Ja, Real Madrid ist halt jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft, die noch im Wettbewerb war. Ja, aber also in den letzten Jahren waren doch die Erfolge verglichen ja noch größer.
Die Erfolge waren noch größer und wenn wir uns aber zurückerinnern, 3-mal Champions League Halbfinale aus, da gab es dann auch Kritik an Guardiola, dass er eben nicht den großen Wurf geschafft hat. Da war man auch dann etwas enttäuscht. Der große Wurf fiel aus. Guardiola immer wieder im Halbfinale ausgeschieden. Er kann den großen Titel nicht holen. Ja, das ist das Problem. Also das Anspruchsdenken ist riesig. Das Anspruchsdenken bei den Bayern ist aktuell eben auf dem Niveau, wie es auch bei Barcelona und Real Madrid ist. Aber also die, wo immer erwartet wird, Meisterschaft, Halbfinale, Finale, Champions League. Am besten eigentlich die. Am besten Meisterschaft und Champions League-Titel. Das ist eine perfekte Saison. Alles andere ist so okay, aber nicht ganz so zufriedenstellend. Und das kann gut sein, weil es natürlich auch irgendwo mehr oder weniger dann Druck gibt. Und es ist auch das Streben nach dem Höchsten, was natürlich solche Vereine, die so viel Geld haben, so großes Renommee, so gute Spieler haben, wo alles mega professionell eigentlich ist, natürlich auch irgendwie prägt. Aber es kann auch mal hinderlich werden, wenn es dann vielleicht ein bisschen so lähmend wird, dass wirklich dann die Bayern nur noch richtig glücklich sind, wenn sie diese zwei Titel holen oder wenn sie wenigstens ins Champions-League-Finale kommen. Also das hat seine positiven Seiten, aber auch seine Schattenseiten, muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt's ja. Und auch wenn wir Borussia Dortmund noch reden, da ist es mit diesem Anspruchsdenken auch nicht unbedingt so einfach, weil das ist bei denen wahrscheinlich sogar noch schwieriger, weil die können ihre, oder da kann man die Position des Vereins im Vergleich zu anderen Clubs, auch international, kann man nicht ganz genau definieren. Bei den Bayern weiß man es ja, Bayern ist ein Top-4-Verein oder Top-5-Verein, ja, europaweit. Bei Dortmund sind noch ein bisschen komplizierter sogar, dass es also noch schwerer ist, aber dass man vielleicht noch eher enttäuscht dann ist, weil man denkt, ah, es hätte noch ein bisschen mehr sein können. Auch in dieser Saison wieder aufgefallen, eigentlich hätte man dann ins Halbfinale einziehen können. Also das gegen Monaco, da wäre da was drin gewesen eigentlich. Klar, da gab es noch andere Umstände, aber trotzdem ist es für so einen Verein wie Dortmund wahrscheinlich sogar noch schwieriger, dann so diese Ziele genau festzulegen. Und ist es der DFB-Pokal, wenn man den gewinnt, ist jetzt ein großer Erfolg oder nicht? Schwer zu sagen, weil es trotzdem eben am Ende nur der DFB-Pokal ist. Es ist ganz cool, einen Pokal mit heimzunehmen, aber es bleibt eben dann doch nur der kleine Pokal.
Also machen wir einen Haken hinter die Bayern. Fünfmal in Folge Meister geworden. Es gibt noch eine Mannschaft, die das in Europas Top 5 liegen, öfter hintereinander geschafft hat, Olympique Lyon von 2002 bis 2008 7-mal und ja, wenn man Frankreich mit der Bundesliga vergleicht, dann ist die Bundesliga da sicherlich noch höher einzuschätzen. Insofern haben da auch die Bayern europaweit schon was sehr Einzigartiges jetzt geschafft in den letzten Jahren. Wenn wir über die drei dahinter, ich würde die vielleicht mal zusammenfassen, Konstantin, sprechen. RB Leipzig, Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim. 67, 64 und 62 Punkte, also die sich ja so ein bisschen abgesetzt oder deutlich abgesetzt haben dann auch von den weiteren Mannschaften, die dahinter kommen, aber halt doch nie wirklich nah dran waren an den Bayern. RB Leipzig war mal vorne sogar, Niederlage im direkten Duell dann, letztes Spiel vor der Winterpause, dann waren es 3 Punkte Vorsprung für die Bayern und es sind nie weniger als diese 3 Punkte geworden. Wenn wir über die drei sprechen, ich habe vor der Saison mal gesagt in einem Podcast, ich glaube, es war der nach dem ersten Spieltag, habe ich gesagt, ich bin auf der Suche nach der Mannschaft, die den Fosbury-Flop wagt, also im übertragenen Sinn rückwärts über die Stange springt und so versucht, die Bayern herauszufordern. Denn wenn du es so machst wie die Bayern, dann hast du keine Chance, weil es die Bayern halt besser machen können. Sprich, den Kader halt entsprechend aufstellen, der Trainer der beste verfügbare Trainer wechselt wahrscheinlich dann am ehesten zu den Bayern und nicht zu Dortmund oder Hoffenheim oder sagen wir der bekannteste verfügbare Trainer. Ja, du kannst auch nicht wahrscheinlich den Emporkömmling aus der Liga, den du unbedingt haben willst, holen, weil ihn eh die Bayern dann holen. Insofern brauchst du eine andere Strategie. Welche Mannschaft von den dreien hat das am ehesten geschafft, mit einer anderen Strategie zum Erfolg zu kommen? Leipzig, Dortmund oder Hoffenheim?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil eigentlich alle drei Clubs eine andere Strategie gefahren haben. Man hätte jetzt vielleicht in Dortmund mal den Vorwurf machen können, dass sie es ein bisschen ähnlich wie Bayern positionieren wollen, was aber eigentlich nicht der Fall ist, weil nach den Abgängen wurden ja vor allem auch junge Spieler geholt. Spieler, die vielleicht, wo ich auch Bayern Interesse hatte, aber so gering, also bei Dembele weiß man es ja sogar, aber die trotzdem dann eben nach Dortmund gegangen sind, auch vielleicht, weil man dort bessere Entwicklungschancen hat als junge Spieler. Also man hat ja bei Dortmund auch nicht versucht, jetzt großen 30 Millionen Transfers so en masse zu machen. Klar, es gab den einen oder anderen Götze Schürrle, aber es hat sich an Grenzen gehalten und RB Leipzig ist ein Sonderfall in dem Sinne, dass es ein Aufsteiger ist, der aber mit einem Kader angetreten war jetzt, ja, der eben mehr als nur Erstliganiveau hat, sondern ein Niveau eines Europapokalteilnehmers hat. Zumindest wenn man auf die erste Elf schaut oder auf die erste 13, 14. Und Hoffenheim ist vielleicht am ehesten der Empörkömmling, weil der Kader von Hoffenheim schon Potenzial hat, aber jetzt nicht so aus der Masse herausragt, dass man ihn jetzt ja, fast schon unterstellen muss. Sie müssten zum Beispiel in die Europa League kommen oder sogar in die Champions League. Deshalb, also am ehesten ist Hoffenheim die Überraschung. Und alternative Strategien haben aber alle drei benutzt und sie waren ja ungefähr auf einem Niveau am Ende. Also wir reden jetzt von einem Abstand von 5 Punkten zwischen Leipzig und Hoffenheim. Ist jetzt nicht so sehr viel insgesamt dann am Ende der Saison gewesen. Und alle drei Mannschaften auch vom Torverhältnis her ähnlich und alle drei Teams auch offensiv sehr stark, was auch so ein bisschen auszeichnet war. Alle drei Mannschaften im Konterspiel sehr, sehr gut, also was eigentlich so die Spezialität von allen dreien ist. Schnellangriffe, Konterspiele, gewisse Unterschiede beim Pressing gibt es dann. Da ist vielleicht Leipzig die beste Mannschaft, da ist Dortmund nicht ganz so stark, obwohl hier und da auch ganz gut. Hoffenheim so ein bisschen zwischendrin. Ja, drei Trainer, die auch noch mehr versprechen sozusagen. Ich meine, Hasenhüttl ist jetzt ein bisschen älter als zum Beispiel Nagelsmann, aber Hasenhüttl ist jetzt auch in dem Sinne kein alter Hase irgendwo. Also da muss man vielleicht auch mal ein bisschen vergessen, das Alter, sondern einfach nur darauf schauen, wie lange sind die jetzt im Geschäft. Klar ist Hasenhüttl länger im Geschäft als Nagelsmann, aber ja, bei allen dreien ist so noch ein bisschen Potenzial nach oben. Mein Tuchel ist ein bekannter Name schon, aber ist auch erst seine zweite Station im Seniorenfußball. Sollte man auch nicht vergessen. Und ja, also auch da gibt es diese Ähnlichkeiten. Ja, deshalb ist schwierig zu sagen sozusagen oder deine Frage jetzt eher konkret zu beantworten, weil alle drei zeichnen sich in gewisser Weise durch alternative Ansätze im Vergleich zu den Bayern aus.
Der Leipziger Trainer, kein alter Hase, sondern ein junger Hasenhüttl.
Ganz genau.
Wem traust du denn in der Champions League, abgesehen von den Bayern, am meisten zu, wenn wir mal voraussetzen, dass sich die TSG Hoffenheim qualifiziert, was natürlich nicht unbedingt gegeben ist, aber wem würdest du von den drei Mannschaften am meisten zutrauen?
Ja, Dortmund.
Weil der Kader
Bei
dann doch bei
Dortmund
Leipzig
ist
und Hoffenheim noch nicht so tief besetzt ist
ja
und weil halt auch die Champions League-Erfahrung bei Dortmund schon da ist.
ja, zum Teil. Ich meine, das Thema Erfahrung ist immer ein sehr spezielles, sehr schwieriges. Zumindest ist man in Dortmund auch, ist man sich im Klaren darüber, wie der Champions League-Rhythmus läuft. Ich meine, bei RB Leipzig geht man ja sehr, sehr strukturiert ran, sehr wissenschaftlich. Aber vielleicht auch da braucht man noch ein paar Erfahrungswerte, um sozusagen dann Trainingsmethodisch und so weiter, das genau abzustimmen. Da kann es auch mal sein, dass man so eine Art Testballon fährt in der nächsten Saison, und eben mal schaut, wie die ersten Gruppenspiele so laufen und wie man das am besten dann plant. Klar, man hat mit Rangnick ja jemanden, der trotzdem schon Erfahrung hat, auch mit einfach hoher Pokalfußball, Dreifachbelastung etc. etc. Der Kader ist nicht ganz so tief bei RB Leipzig. Die Frage, inwieweit man den noch verbreitern kann und dann eben das Niveau nach außen nicht, oder in, sagen wir, die Breite nicht abfällt. Mal schauen. Wäre ihnen ja zu wünschen, aber ist auch nicht so einfach, weil die erste Elf, wie ich schon gesagt hatte, die ist eben einfach sehr, sehr gut. Und da muss man erst noch den nächsten Forsberg dann verpflichten können. Das ist nicht so einfach, den nächsten Werner, den nächsten Cater, weil das sind schon sehr spezielle Spieler, wo es problematisch werden könnte. Bei Dortmund, die traue ich eigentlich am meisten zu, wobei ich sagen muss, aufgrund der jüngsten Entwicklungen, es wird spannend, weil mit einem möglichen Abgang von Aubameyang wird der BVB womöglich ernsthaft geschwächt. Ganz einfach auch aufgrund dessen, dass es eben wenig Stürmer gibt, die auf Aubameyang-Niveau sind und verfügbar wären. Der Stürmermarkt ist eng, und das wird man auch im Sommer noch erkennen. Für Spieler wie zum Beispiel Mbappé von Monaco, der hat eine Unsumme bezahlt. Da kann der BVB einfach nicht mithalten. In keiner Weise. Und da wird es sehr interessant sein, wie man das kompensieren kann. Und wenn man sich noch ein bisschen zurückerinnert, es gab auch mal die Saison nach, die Post-Lewandowski-Saison. Und was war da dann los mit Immobile und Ramos und Aubameyang? Das ging ja auch relativ stark in die Hose.
Ja.
Also, Wird interessant sein, weil der BVB kann, ich meine, der BVB wird massig Geld bekommen für Aubameyang, wenn er jetzt zum Beispiel zu Paris Saint-Germain geht. Was ja so eine Spekulation sein könnte. Milan ist auch noch im Rennen anscheinend. Aber ist egal. Also, der wird sehr, sehr viel Geld wird der BVB bekommen. Aber es geht ja nicht mal ums Geld in dem Sinne. Da ist man ja auch wirklich sehr gefestigt. Sondern es geht darum, dass man eben einen Spieler findet, in den man dann auch investieren kann, der dann auch wirklich käme. Und wo man dann eben auch im Wettbieten mithalten könnte. Und das wird eben schwer, weil das sieht man auch jetzt schon aktuell, ich will es nicht weiter ausbreiten eigentlich, aber Lacazette von Lyon, der geht wahrscheinlich zu Atletico, Griezmann, der geht übrigens zu Man U und das ist alles schon so im Rollen, aber in den Sphären kann der BVB eben nicht mitspielen. Die Frage, kann man sich einen jungen Talent wie zum Beispiel Dolberg von Ajax sichern? Da sieht es eher so aus, als würde der noch eine Saison gerne bei Ajax bleiben. Also auch das ist nicht so möglich. In der Bundesliga ist der Stürmermarkt sehr übersichtlich. Ja. Wer sollte da dann kommen? Max Kruse?
Anthony!
Anthony Modest, anscheinend hat der Köln ein 8 Milliarden Euro Angebot aus China vorliegen.
Anthony!
Für Modest. Also wen holt dann der BVB? Also läuft es dann auf irgendeine Lösung wie zum Beispiel Max Kruse raus? Ich werfe einfach mal Namen rein. Ich weiß, es ist jetzt einfach mal so. Ich werfe einfach mal Namen durch die Gegend, damit man so ein bisschen veranschaulicht. Wird es dann eine Lösung wie Mario Gomez? Ist eben sehr schwer für Dortmund wirklich diesen Stürmer zu holen. Bringt Favre Balotelli mit aus Frankreich.
Kann man. Eieiei, sag ich da nur.
Naja, also ich sag mal so, Balotelli würde, wenn er nicht gerade gesperrt ist, sicherlich die ein oder andere
Bundesliga
Abwehr.
Wenn er nicht gesperrt ist.
Auseinandernehmen.
Ja. Aber wenn du gerade schon eh bei Transfers warst, dann könnten wir ja vielleicht.
Also, ja, das ist eben sehr, sehr schwierig.
Ja. Wenn wir gerade bei Transfers waren, dann könnten wir vielleicht auch nochmal hinsichtlich Champions League nochmal kurz durchgehen, diese drei Mannschaften, Leipzig, Dortmund und Hoffenheim. Wenn du auf einer Position einen Spieler verpflichten könntest oder müsstest, auf welcher Position wäre das in dem Fall? Wäre es bei Leipzig Innenverteidiger, bei Dortmund ein Achter? Jetzt aber vorausgesetzt, sie halten den Kader, den sie jetzt haben, zusammen. Leipzig Innenverteidiger, Dortmund Achter und Hoffenheim, na gut, da ist ja schon klar, dass Süle weggeht. Ein Süle-Ersatz? Wären das die Transfers?
Ich weiß nicht, bei Dortmund hat man mit Dahoud ja schon Achter geholt.
Stimmt, verdammt.
Also, weiß ich nicht, ob man da, also man, natürlich könnte man immer noch einen zweiten Achter holen, man könnte noch Max Arnold holen, wenn Wolfsburg absteigt, aber also sehe ich jetzt, ist jetzt nicht so, dass es jetzt ganz dringend wäre, jetzt noch einen Achter zu holen, und mit Dahoud ja eigentlich schon diese Gündogan-Lücke so ansatzweise schließt. Nein, also bei Dortmund sehe ich so oder so, Aubameyang-Abgang, ja oder nein, sehe ich, dass auf der 9er Position noch ein weiterer Stürmer geholt werden müsste, also ein weiterer Spieler geholt werden müsste. Ja. Auch einfach selbst wenn Aubameyang bleibt, um jemanden im Hintergrund aufzubauen, um ein Backup zu schaffen. Alexander Isak wurde ja im Winter geholt, aber das ist eher ein langfristiges Projekt. Reus, Schürrle im Zentrum nicht immer so optimal. Also da wäre es an sich schon ganz gut, wenn man da eben noch einen richtigen Stürmer hätte, den man da entweder aufbaut oder dann vielleicht als Aubameyang Backup bringt oder als Ersatz bringt. Also unabhängig des möglichen Abgangs. Ja, bei RB Leipzig, Innenverteidigung wäre sicherlich eine Baustelle. Offensive Halbpositionen wäre an sich auch nicht so schlecht, wenn man da noch jemanden holen könnte. Man hat mit Forsberg und Sabitzer ja zwei Topspieler, aber da ist auch die Breite nicht so da. Dann spielt dann teilweise Naby Keita auch mal auf so einer Position, aber der ist im Zentrum eigentlich wichtiger. Also da wäre es für Leipzig eigentlich zu wünschen, wenn man da vielleicht so auch einen Spieler holt, der sozusagen im Sturmzentrum, aber auch gleichzeitig auf der Halbposition spielen könnte. Mhm. Also so eine Mischung, so ein Typ. Mein Werner ist jetzt nicht unbedingt ganz so einer, aber Oliver Birk zum Beispiel ist ja auch so einer, der so beide Positionen bekleiden kann. Vielleicht, wenn man da noch einen hätte, weil gerade mit der Dreifachbelastung ist es dann auch gut, wenn man da noch ein paar mehr Optionen hat, um vielleicht auch gewisse Abstimmungen auf Gegner vorzunehmen. Jeder hat ja dann andere Stärken. Der eine ist ein bisschen geradliniger, der andere ein bisschen trippelstärker. Das bringt natürlich Hasenhüttl mehr Optionen. Und bei Hoffenheim, klar, der Süle-Abgang ist tut brutal weh, aber in meinen Augen der Rudi-Abgang ist noch härter. Mhm. Und deshalb müsste man versuchen, da eben auf der Position was zu machen. Ist aber auch, ich glaube, wechselt Krillic nicht zu Hoffenheim.
Der kommt.
Ja, aber Krillic ist jetzt aber auch nicht der ganz. Also Rudi ist schon ein spezieller Spieler, fliegt ein bisschen unter Radar zum Teil, aber normalerweise ja, müsste man versuchen, da irgendwie einen Ersatzmann zu holen. Ist sehr, sehr schwer, aber wenn, dann würde ich wirklich sagen, vielleicht auf der sechster Position noch jemand einzukaufen. Das wäre für Hoffenheim sehr wichtig.
Ja. Okay. So, und da gibt es einen Trommelwirbel und auf einmal ist nur noch einer da und das bin ich und der Konstantin ist weg. Irgendwie hat uns da die Technik wieder einen Streich gespielt. Die Aufnahme lief weiter, aber es hat irgendwie nicht aufgenommen. Und deswegen fehlt der nächste Teil und der nächste dann auch noch. Also die beiden letzten Teile, die wir noch aufgenommen haben. Ich habe mit Konstantin gesprochen. Ich reiche das jetzt nochmal nach. Also wir haben zuerst über die jeweils breite Mittelfeld gesprochen, über alle Teams, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und meine Frage war, woran macht das der Konstantin eigentlich fest, dass ja so ein paar Teams überperformt haben, wie zum Beispiel Hertha BSC auf jeden Fall, wie ja, der SC Freiburg auch. Warum hat es Werder geschafft, sich hinten rauszuarbeiten? Warum sind viele andere Mannschaften einfach im Mittelfeld hängen geblieben? Viele große auch. Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg jetzt sogar Relegation, HSV, wieder eine schwere Saison. Und meine Theorie war, dass ein Punkt auf jeden Fall ist, dass diese Mannschaften halt eine hohe Erwartungshaltung haben, die Vereine eine hohe Erwartungshaltung haben, das Umfeld, was ich auch schon ein paar Mal während der Saison gesagt habe. Und wenn diese Erwartungshaltung halt nicht erfüllt wird, dann wird sofort gepanikt und dann ja, werden die falschen Schlüsse gezogen, voreilig. Und bei anderen Mannschaften wie Freiburg, Hertha BSC, Köln auch mittlerweile, ja, da arbeitet man ruhiger. Und der Konstantin hat das leicht kopfnickend hingenommen und hat dann aber seine Theorie gebracht und die geht natürlich wieder eher ums Spielerische und Taktische und auch ganz interessant, denn alle Mannschaften, die eben im Mittelfeld waren oder hinten drin, die waren auch am 11. Spieltag, also nach einem Drittel ungefähr der Saison, schon hinten drin und hatten bis dahin noch keine so klare Spielidee und keine klare Taktik, die sie durchgezogen haben, wie die Mannschaften eben, die ja sich für die Europa League qualifiziert haben oder locker drin geblieben sind. Und ja, das war so für Konstantin der Hauptgrund, dass man da jetzt nicht mehr viel hat ändern können oder immer wieder ändern musste, dann auch während der Saison und nicht einfach dieses Ding, dass man schon das erste Drittel gespielt hatte, durchziehen konnte und das einfach konsequent zu Ende spielen konnte. Das ist wirklich in aller Kürze das, was wir über das Mittelfeld besprochen haben. Und dann haben wir natürlich auch noch über unsere Topspieler der Saison gesprochen. Also einen Topspieler und einen Unsung Hero, so habe ich es genannt. Konstantin hat es dann gleich umgetauft in Schattenmann. Und hier sind seine Topspieler. Auf der Torposition Ralf Fährmann mit dem Unsung Hero bzw. Schattenmann Rune Jahrstein. Ich habe dann kurz überlegt und habe gesagt, ja, Schwolo muss man auf jeden Fall nennen von Freiburg. Dann hat Konstantin bei den Innenverteidiger Hübner nominiert und als Schattenmann Vallejo von Eintracht Frankfurt. Ich habe auch kurz überlegt und habe gesagt, ja, den Söyüncü von Freiburg, den muss man eigentlich auch noch nennen. Dann waren wir bei Außenverteidigern. Konstantin hat gesagt, Kulaschinac ist sein Top-Außenverteidiger in dieser Saison und der Schattenmann wäre Henrichs von Bayer Leverkusen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, Außenverteidiger, wer fällt mir noch ein? Nehmen wir doch mal den Christian Günther vom SC Freiburg. Zentrales Mittelfeld. Konstantin mag den Ausdruck, defensives Mittelfeld nicht, zentrales Mittelfeld oder Sechser. Für Konstantin der Spieler der Saison auf der Position Keita von RB Leipzig und der Schattenmann Rudi von der TSG Hoffenheim und Demme hat er auch noch genannt, den möglicherweise bald Nationalspieler. Und ich habe mir gesagt, boah, so ein zentrales Mittelfeld ohne Mike Franz, das funktioniert eigentlich nicht. Dann waren wir im offensiven Mittelfeld und Konstantin hat da Dembélé nominiert. Und als Schattenmann von Dembélé, Kebrim Demirbay von der TSG Hoffenheim. Und dann habe ich gesagt, der Grifo ist da auf jeden Fall meine Wahl. Grifo vom SC Freiburg. Und ja, dann habe ich aber auch schon gestutzt und habe gedacht, okay, da ist jetzt noch kein Robben aufgetaucht, auch kein Forsberg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er als Stürmer nominiert. Und da hatte Konstantin Lewandowski und als Schattenmann bzw. Unsung Hero dahinter Max Kruse. Und mein Schattenmann war natürlich Niederlechner Escort, Florian Niederlechner vom SC Freiburg. Und Konstantin hat dieses Muster mit dem SC Freiburg relativ schnell erkannt, schon, ich glaube, ab Torwart oder Innenverteidiger. Ja, es war ganz interessant, dass zum Beispiel eben Forsberg, der Top-Vorbereiter war in dieser Saison, wirklich eine sehr starke Saison gespielt hat, keine Berücksichtigung gefunden hat, auch ein Aubameyang nicht mit dabei, ein Modest nicht mit dabei, ein Werner nicht mit dabei. Aber es kann halt auf einer Position nur einen geben, beziehungsweise einen Schattenmann noch mit dazu, einen Unsung Hero. Und das waren eben die Topspieler von Konstantin Eckner und meine etwas flapsigen SC Freiburg-Einwürfe, wobei ich bei manchen wirklich denke, dass sie ja so eine Nominierung auf jeden Fall verdient hätten. Und das war's mit der Saison. Also, dass die Technik da gesponnen hat, das war, glaube ich, auch ein bisschen ein Zeichen, dass es jetzt mal reicht, dass jetzt mal Pause ist und wir hören uns dann nächste Saison in irgendeiner Konstellation auf jeden Fall wieder. Bisschen ruhiger jetzt die nächsten Monate und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder dabei seid. Das heißt, geh mal kicken beim Vorcheck. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.